Es ist die Folge 427. Herzlich willkommen zum Computer Club Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir haben viele kleine Sachen, die wir Ihnen gerne erzählen würden. Aber wie immer bin ich nicht alleine. Alleine könnte ich das gar nicht. Ohne Wolfgang Rudolf geht nichts.
Geht nichts? Wie meinst du das denn? Da müssen wir irgendwann mal drüber sprechen. Ja, aber vorher möchte ich auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß gar nicht, haben wir viele Zuhörerinnen? Wenn ja, schreibt mir doch einfach mal per eine Nachricht, per E-Mail oder sowas. Wäre mal interessant, weil im Forum haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Frauen, die sich mal angemeldet haben, aber an nichts teilnehmen. Und sonst sind auch nicht sehr viele da. Also ganz wenig, dass ich mal von Frauen Reaktionen auf unsere Sendung bekomme. Also wäre ganz nett, auch mal zu hören von der holden Weiblichkeit, wie sie unsere Sendung empfindet und warum nicht. So, aber weiter mit der Begrüßung. Also, herzlich willkommen und das, was der Hans Schmitz gesagt hat, möchte ich einfach nur unterstreichen. Nicht das Lob für mich, sondern umgekehrt muss ich sagen, allein würde es mir auch keinen Spaß machen und das wäre die doppelte Arbeit. Deswegen, den Heinz müssen wir halten.
Okay, dann will ich mal was erzählen. Du kennst die Firma Samsung. Der koreanische Hersteller. Die haben ja Ende letzten Jahres den Galaxy Gear vorgestellt. Also diese Uhr am Handgelenk, die zusammen mit den Samsung-Telefonen arbeitet. Also im Prinzip ein Smartphone an der Hand. Das hatte, wie so üblich, ein Android-Betriebssystem an Bord. Ein halbes Jahr später kam dann die Gear 2 raus, war verbessert und hatte kein Android mehr an Bord, sondern Tizen. Ich meine, wir haben über Tizen ja schon gesprochen, das war die Folge 295, 2011 war das. Der Vorläufer, das MeeGo, wurde dann zu Tizen. Das ist ein Linux-Derivat, das auf der Debian-Distribution basiert und eben für mobile Geräte weiterentwickelt wurde. Dieses Tizen war oder ist in der Galaxy, in dem Gear 2, also in dem Nachfolger drin. Und jetzt gibt es ein Update für das ursprüngliche Galaxy Gear, also für die erste Version. Die kann man auch auf Tizen umstellen. Das ist soweit ganz gut. Der ist also dann schneller. Er hält mit einer Akkuladung länger durch, denn Android hat ja immer irgendwelche Routinen, die im Hintergrund laufen, die man überhaupt nicht braucht an sich, aber die laufen eben, die kann man auch nicht wirklich ausschalten. Es gibt einen neuen Musikplayer und der kann und die integrierte Kamera in der intelligenten Uhr kann per Sprachkommando gesteuert werden. Dann gibt es noch ein paar Sachen im Desktop. Also sie kann im Prinzip so arbeiten wie die Gear 2. Jetzt kommt der Nachteil. Den Update gibt's denn natürlich nur über die Desktop-Software Keys, also das ist dieser eigene Verteildienst von Samsung. Und beim Einspielen des neuen Betriebssystems sind alle Daten auf der Uhr gelöscht. Also alles, was man als User-Daten drauf hat, ist weg. Und Apps, die nicht speziell für das Tizen geschrieben worden sind, kann man auch nicht mehr nutzen. Also man sollte sich das überlegen, man kriegt ein besseres Betriebssystem. Man kann fast alle Apps laufen lassen, die auf dem Gear 2 laufen. Natürlich nicht, wenn die Sensoren nicht da sind. Also Herzfrequenzmessung und sowas geht ja nicht. Aber man hat ein schnelleres Betriebssystem, muss allerdings auf seine alten Daten verzichten. Ich meine, das Tizen ist ja schon unterwegs. Es gibt zwar noch nicht das Smartphone damit, das schon lange angekündigt ist. Angeblich soll es zur Jahresmitte 2014 rauskommen, eventuell auch später, man weiß es nicht. Aber zum Beispiel auf dieser Systemkamera, der NX300, läuft Tizen schon, die wird damit gesteuert. Allerdings ist auch die in Kritik, weil sie ein paar Sicherheitslücken hat. Man muss es weiter beobachten. Der Schritt hin zu Tizen, also zu Linux, zu einem freien Betriebssystem, das nicht von Google dominiert wird, auf den Smartphones oder beziehungsweise auch auf den intelligenten Uhren, ist schon der richtige Schritt. Eine andere Sache ist, da tobt im Moment ein Krieg zwischen Apple und Samsung, nicht der vor Gericht ist, dass man sich gegenseitig die Handys verbieten will und dass man Patentstreite ausführt, sondern es gibt einen anderen Wettlauf, und zwar Saphirglas. Apple baut zurzeit in den USA eine Riesenproduktion aus, will wahrscheinlich 500 Milliarden US-Dollar ausgeben, um Saphirglas für die kommenden Handys, wahrscheinlich schon für das iPhone 6, das vielleicht im Herbst kommt, zu präsentieren. Denn Saphirglas ist noch stabiler als das derzeitige Gorillaglas. Es verkratzt nicht mehr so wie die aktuellen. Es ist einfach stabiler und ist auch noch ein bisschen elastischer dabei. Das lässt natürlich den LG und Samsung, also die anderen beiden großen Smartphone-Anbieter, nicht in Ruhe. Die sind jetzt mit den Saphirblock-Herstellern Aurora und Crystal Land in China am Verhandeln, ob sie nicht auch denn Rohmaterial kriegen oder Wafer kriegen, um daraus Saphirglas zu machen, sodass auch die zukünftigen Smartphones der anderen großen Anbieter so extrem kratzfest sind. Was ich sehr begrüßen würde. Denn meins sieht mittlerweile aus, man kann noch was sehen. Wenn man auch genau hinguckt, sieht man auch, dass es noch in Farbe ist.
Naja.
Ja.
Ja, bevor du jetzt deinen zweiten Beitrag hinten rangehangen hast, hätte meiner ja gepasst, aber jetzt bringe ich ihn trotzdem, auch wenn er nicht mehr passt. Thiessen, weg von Android, Google und so weiter. Da gibt's wieder was Neues, wieder ein Aufreger von Google, und zwar Play Store. Das ist also dieses kleine Programm, welches dann bei Google die Bezahl- oder Nicht-Bezahl-Apps herunterlädt und so weiter. So, und jetzt ist es ja bisher so gewesen, wenn ich dann etwas laden will, bekomme ich vorher angezeigt, welche Rechte diese geladene App von mir haben will, von meinem Telefon, worauf sie zugreifen will und so. Und da kann ich dann sagen, ich habe es ja schon verschiedentlich auch in Fernsehsendungen gezeigt, wenn also zum Beispiel mal eine ADAC-App, die mir sagt, wo ich günstig tanken kann, auf mein Telefonbuch zugreifen will, dann muss ich mir wirklich an die Birne packen und muss sagen, Kinder, ihr könnt sie ja nicht mehr alle haben. Das war ja alles soweit ganz gut. Aber jetzt, nach dem neuen Update, was jetzt kommt, also ich würde es vermeiden bei meinen Klugclouds, die ich da habe, da passiert etwas, das, ich halte es für eine unglaublich freche, dreiste Art und Weise von Google, aber das sind wir von denen gewohnt, dass einige dieser Abberechtigungen bei der Installation gar nicht mehr angezeigt werden. Hauptsächlich dann, wenn ein Update gemacht wird. Sie wissen ja vielleicht, wenn für irgendeine App ein Update da ist und man führt dieses Update durch, dann wird, wenn neue Berechtigungen angefordert werden, werden diese angezeigt. Wenn nicht, dann nicht. So, und das will Google künftig quasi nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall soll es gemacht werden, wenn die in die gleiche Berechtigungsgruppe fallen. Und was heißt denn das nun für uns? Also wenn zum Beispiel irgendeine App bei der Installation von mir das Recht verlangt hat, auf mein Telefonbuch zugreifen zu können, weil sie, was weiß ich was, da irgendwelche Tabellenlisten mit Schnörkeln oder sonst was erstellen will oder was auch immer. Und ich habe das zugelassen. Und jetzt kommt ein Update, da kann diese App, ohne mich zu fragen, die Rechte erlangen, künftig einfach zu telefonieren oder SMS zu verschicken an irgendwas aus meinem Telefonbuch, ohne, auf meine Kosten natürlich, ohne dass sie mich vorher fragt, ob sie das Recht dazu hat. Und möglicherweise führt sie solche Aktionen oder kann sie solche Aktionen dann auch heimlich ausführen. So, und da muss ich sagen, irgendwo läuft hier etwas total und vollkommen verkehrt. Gut, ich habe die Möglichkeit, auch danach, nach diesem Update, nochmal nachzusehen, ob denn nun andere Rechte eingetragen sind. Das heißt, ich kann es kontrollieren. Nur was nützt mir das? Ich kann auf normalem Wege, ohne dass ich irgendwelche spezielle Software dafür verwende, diese Berechtigungen nicht mehr canceln. Ich glaube, da muss ich mal was im Fernsehen darüber machen. Es gibt nämlich zwei für mich interessante Apps, mit denen kann man auch einmal nachsehen, welche Rechte haben sich diese Teufelsteile da genommen. Und man kann sie auch später wieder wegnehmen, diese Rechte, also verbieten. So, also die App Store Version 4.6.17, die ist noch sauber. Und alles, was da drüber ist, ist eine Schweinerei, dass hier Rechte kassiert werden können, eingeräumt werden können, ohne dass ich als Benutzer informiert werde oder geschweige denn gefragt werde. Aber warum sollte Google fragen? Die machen ja alles ohne zu fragen. Und wenn es hinterher schief geht, was soll's? Was ich gesehen habe, noch nicht in Deutschland, aber in Holland zum Beispiel habe ich es gesehen, dass die Play Store Version 4.8.19, damit kann man dann auch PayPal als Zahlungsmittel verwenden, dass die diese rechte Sauerei macht. Also Vorsicht, Google macht mal wieder einen Rundumschlag und will weiter Rechte von uns haben, ausspionieren und was weiß ich auch sonst. Diese Firma, die den Saubermann gibt, benimmt sich leider nicht so.
Vielleicht als Informationen dazu, wir hatten das mal in unseren News drin, Ende Mai. Die Ruhr-Universität Bochum hat einen sogenannten Permission-Watcher programmiert als App, der gratis aus dem Play Store zu laden ist. Und mit dem kann man sich schon die Rechte, die eine App haben will, anzeigen lassen und eventuell manipulieren. Ob das mit der neuen Version des Play Stores dennoch geht, weiß ich natürlich nicht. Aber mit der aktuellen Version Play Store, mit den aktuellen Rechten, kann man da schon ein wenig machen. Wie gesagt, am 30.05. hatten wir das in unserer News. Da steht auch ein Link, wie man an die Watch, an den Permission Watcher rankommt.
Mhm. Ja, aber Google ist ja, ja, ins Gerede gekommen. Vielleicht sollten wir mal über dieses Gerede reden. Da ist ja der vom Europäischen Gerichtshof Google verdonnert worden, dass bestimmte Inhalte persönlicher Natur, die ein Benutzer nicht mehr online haben möchte, die seine Privatsphäre betreffen und ihn in seiner Privatsphäre eben verletzen oder sonst was, dass er die löschen lassen kann. Das ist ja auf den ersten Blick erstmal ganz schön. Sprechen wir erstmal über Google und dann über dieses Urteil. Jetzt ist Google verurteilt worden oder vom Gericht dazu verpflichtet worden, das zu löschen, wenn der Benutzer das verlangt. Gut, dass die natürlich sagen, okay, da steht jetzt irgendwas Schönes, Großes oder sonst was drin und der will das raushaben und so, das wollen wir nicht. Okay, es muss also schon irgendwo denjenigen, den es betrifft, beeinträchtigen. Aber Google geht jetzt hin und stellt erstmal ein Antragsformular ins Internet, damit, davon ist übrigens am ersten Tag schon 12.000 Mal Gebrauch gemacht worden, damit ich jetzt einen Antrag stellen kann, dass ich ein Recht ausüben kann, welches mir aus einem europäischen Gericht zusteht. Das ist ja schon mal eine Dreistigkeit für sich, aber das sind diese amerikanischen Firmen. Ich würde niemals einen solchen Antrag ausfüllen. Ich würde sagen, Google, guckst du Urteil und mach. Und fertig. Und deinen Antrag, den kannst du ja selbst ausfüllen, wenn du den haben willst. Okay, das ist nur mal so die rebellische Seite bei mir. Aber dann geht die typische, für mich typische Google-Sauerei los. Google möchte, dass ich mich ausweise, dass ich auch wirklich ich bin. Das heißt also, ich soll eine Kopie eines, also ein Scan, sagen sie, eines Lichtbildausweises. Das kann also Führerschein sein, das kann Personalausweis sein oder was weiß ich auch immer. Oder mein Dienstausweis von der Polizei oder vom Geheimdienst. Den soll ich also einscannen und soll den Google schicken. Ja, sag mal, haben die denn noch alle Tassen im Schrank? Ich soll erstmal meine kompletten Daten denen schicken, wo ich weiß, dass die weltweit alles speichern und dass es der NSA zur Verfügung steht, ohne dass irgendjemand das mitbekommt, nur damit ich von einem Recht, was mir ein europäischer Gerichtshof zugestanden hat, Gebrauch machen kann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch so nicht sein. Da kommt ja noch eine Sache dazu. Da steht doch ganz klar im Personalausweisgesetz, dass die automatisierte Speicherung des Personalausweises durch nicht öffentliche Stellen nicht zulässig ist. Das heißt, damit würde Google ja wiederum gegen ein deutsches Gesetz verstoßen. Haben wir da schon irgendwas davon gehört, dass unsere Politiker sagen, Kinder, jetzt aber Schluss hier, aus, vorbei, Google, so nicht? Nö, warum auch? Die sagen ja auch nichts, wenn das Volk abgehört wird von den Armees, oder? Die regen sich ein bisschen auf, wenn die Bundeskanzlerin abgehört wird, obwohl die das ja vorher gewusst hat. Und ich meine, die toten Glöckchen für die Demokratie habe ich auch schon so ganz in der Ferne läuten gehört, nachdem der Generalbundesanwalt das Verfahren, Ermittlungsverfahren gegen Amerika eingestellt hat. Diese duckmäuserische Art und Weise, die ist mir derart zuwider. Haben wir denn in Deutschland keinen Arsch in der Hose, dass wir sagen können, Kinder, so nicht, du amerikanische Firma, benimm dich bitte mal anständig nach unseren Gesetzen, du amerikanischer Geheimdienst, ihr habt uns zugesichert, dass ihr die deutschen Gesetze achtet, das macht ihr nicht. Nö, da wird von der höchsten Stelle, wird eben dann gesagt, nö, wird kein Ermittlungsverfahren und machen wir nicht und die Politiker, die stehen alle da, das geht in der Art am Arsch vorbei. Das ist nicht mehr zu begreifen. Also ich kann nur sagen, wenn jemand wirklich irgendwelche Sachen bei Google drinstehen hat, die dort verbreitet werden, es hat keinen Sinn, Google noch mehr Daten zu geben, in der Hoffnung, dass sie rausgenommen werden. Warum nicht? Nun, nur die Suche, der Link, der dann möglicherweise käme auf solche Dinge, nur das wird von Google und nur in Deutschland oder in der EU, das weiß ich jetzt nicht, wie es bei Deutschen in der EU ist, aber auf gar keinen Fall in Amerika herausgenommen. Wenn ich also etwas suche und ich denke, verdammte Hacke, da muss doch irgendwas drinstehen, vielleicht von Kachelmann oder sonst irgendjemand, das ist nicht mehr da, ja, dann weiß ich ja, wie ich über Amerika auf die Google-Suche zugreife. Da finde ich diese Inhalte nach wie vor. Und das kann auch ein europäischer Gerichtshof nicht verbieten. Das ist also die eine Sache. Und die andere Sache, denen noch mehr Daten zu geben, nur um dann hinterher zu hören, nee, also wir halten das nicht für relevant und nicht für so wichtig, dass es gelöscht werden müsste. Das ist also für mich einfach nicht mehr nachvollziehbar. Lasst drinstehen, was da drinsteht. Das Beste wäre, wenn jeder über jeden so viele Falschmeldungen da reinbringt, dass die Informationen an sich sinnlos würde. Aber das kriegen wir so nicht gebacken, denn wir wollen ja mit diesen Datenmonstern, Datenkragen, ja, wollen wir ja leben. Wir wählen sie ja nicht ab. Und wenn ich das sehe, Suchmaschinen, wer die benutzt, ich benutze sowas nicht mehr, aber die Welt macht es eben. Das heißt, alles, was ich hier sage, das werden dann hinterher vielleicht ein paar Tausend sagen, okay, machen wir genauso, aber die restlichen 100.000, die werden genauso weiterleben wie bisher, werden genauso Daten von sich preisgeben wie bisher, werden genauso ja, einfach damit leben, dass Google ihre persönlichen privaten Daten benutzt, um Geld zu verdienen. Ich find's sehr schade.
Aber im Rahmen dieses Urteils ist ja die Bundesregierung schon aktiv geworden. Sie plant jetzt die Einrichtung einer Schlichtungsstelle für Löschanfragen. Das ist doch mal eine Nachricht.
Und zwar sagt man,
ja, zwar sagt man sich, wenn ich bei Google einen Antrag stelle, die lehnen den ab. Dann brauche ich eine Schiedsstelle, zu der ich gehen kann, wo dann eben neutrale, Anführungszeichen, also in dem Fall sollen sie Datenschutzbeauftragten sein, sitzen und dann entscheiden, ob Google wirklich löschen muss oder nicht. Allerdings fehlt bisher noch ein wirklich rechtlicher Rahmen, der so ein Verfahren verpflichtend vorschreibt.
Aber so eine Stelle, die wäre doch dann wirklich sinnvoll, wenn ich bei dieser Stelle die Löschung von bestimmten Daten, die mich betreffen, beantragen könnte, mich dieser deutschen Stelle, die behördlichen Charakter hat, gegenüber legitimiere, wie auch immer, indem ich hingehe, Ausweis hochhalte, sage, guckst du, bin ich wirklich, oder wie, oder was ich auch sonst machen will. Und die sagen dann Google, wir sind der Staat, und du löschst und basta. Und du brauchst nicht den Ausweis von irgendeinem unserer Bürger zu kopieren und zu speichern auf alle Ewigkeit und der NSA zur Verfügung zu stellen, damit sie wieder sagen, Google, ihr seid gute Jungs.
Wollen ja mal schauen, was draus wird. Wie gesagt, es ist bis jetzt nur eine Initiative. Man hat auch schon mit Google geredet. Google selber soll auch in dieses Gremium rein. Ist ja eine Schiedsstelle. Und wann sowas etabliert wird, ich weiß es nicht. Vor allem gibt es ja noch ein Problem dabei. Wenn es so ist, wie du es beschreibst, was sinnvoll wäre, wer bezahlt das? Denn
das muss Google bezahlen. Die leben doch davon. Die machen doch Werbung. Die verkaufen doch diese Informationen. Die müssen das bezahlen.
Aber die sagen sie auf der anderen Seite, ja, sollen sie bei uns Antrag stellen. Wir brauchen keine Schlichtungsstelle.
Ich muss keinen Antrag bei einem amerikanischen Unternehmen stellen, damit die deutschem Recht entsprechen. So weit sind wir noch nicht. Gut, mit der Bundeskanzlerin würde sich das wahrscheinlich nicht machen lassen. Aber richtig wäre, ganz einfach zu sagen, guckst du Urteil und mach und fertig. Und nichts anderes. Und wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie selbst dafür bezahlen. Schiedsstelle, Schlichtungsstelle oder was auch immer das sein soll.
Richtig wäre es.
Ja.
Ich habe was ganz anderes. Ich habe ein Gerücht gehört.
Ach, schon wieder?
Ja, ja. Du kennst die Firma Apple. Das ist so ein kleiner Anbieter aus den Vereinigten Staaten.
Mhm.
Die haben ja die Firma Beats vor einiger Zeit übernommen. Also dieser Kopfhörersteller Beats, der hat auch einen Musikstreaming-Dienst, ist wirklich angesagt, vor allen Dingen bei den Jugendlichen. Man sieht diese bunten Kopfhörer immer über die Straße laufen, die werden dann von den Jugendlichen getragen. Bei den High-End-Kopfhörern haben die in den USA ungefähr 50% Marktanteil, so Pi mal Daumen, und haben in ihrem Streaming-Dienst, man sagt, etwas über 100.000 Kunden. Aber angeblich ist nicht das der Grund für diese 3 Milliarden Übernahme, sondern Apple ist interessiert an den Mini-Lautsprechern, die Beats bauen können. Angeblich haben die qualitativ die bestklingendsten Mini-Lautsprecher, die man dann in Tablets, in Smartphones oder in Notebooks einbauen kann. Und die würden dann schon wesentlich besser klingen als alles das, was als Krachmaschine heute unterwegs ist. Im ersten HTC One waren so Lautsprecher schon drin oder in dem leider vor 3 Jahren, tja, diese seltsame Geschichte bei HP, das HP Touchpad hatte die drin. Und die da sich mit beschäftigt haben, die sagen, die waren in der Klangqualität, Entschuldigung, damals schon viel besser als heute das iPad. Und wenn das die Basis ist, dann könnte es natürlich sein, dass Apple das wirklich 3 Milliarden wert war, um da einen besseren Sound zu haben und damit vielleicht neue Produkte zu bringen, uns mit neuen Sachen zu überraschen. Denn andere Gerüchte sagen ja, dass Apple so viele neue Produkte in der Pipeline hat, dass sie die nächsten Jahre damit die Welt immer wieder überraschen können. Wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Und ein gut klingendes Smartphone wäre ja auch mal was. Denn heute brüllen die einfach nur Sound raus und sowas wie Bässe kennen die sowieso nicht. Also ich nehme dann immer einen gescheiten Lautsprecher dahinter, wenn ich wirklich vom Smartphone oder vom Tablet Musik hören will.
So, was machst du? Musik hören vom Smartphone oder Tablet?
Vom Tablet schon mal, ja.
Aha.
Dann habe ich dann irgendwo auf dem Netzlaufwerk liegen und möchte das gerade mal hören und hänge dann über Bluetooth einen Lautsprecher dran. So. Man ist eben technisch verspielt.
Ja, ja, Mann.
Ja, und ja, die, diese.
Genau. Du meinst.
Wir hatten den ja auch schon ein paar Mal in der Fernsehsendung dabei, diese kleine Bose-Box, die ich da habe, die ist einfach genial für sowas. Da hört
ja
man dann Musik.
Ich weiß, was noch genial ist.
Was denn?
Von Huawei, also eine doch sehr bedeutende, bekannte Firma, gibt es einen Surfstick, den E303. Nun ist so ruchbar geworden, dass dieser E303 eine Sicherheitslücke hat. Das ist so ein kleines USB-Teil, das stopft man irgendwo in seinen Club-Computer hinein, um ins Internet zu gehen. Wenn man ein SIM da eingebaut hat, andere Leute sagen auch SIM dazu, kann man, sofern man nun bezahlt hat beim Provider, kann man damit surfen. So, und dieses Teil, die Sicherheitslücke, das ist eine sogenannte Cross-Site-Request-Forgery-Attacke. Da kann ich, wenn ich auf einer bestimmten Webseite surfe, kann man über diese Attacke über meinen Stick, über meinen Account, über auf meine Kosten SMS verschicken, kostenpflichtige, ohne dass ich das weiß, ohne dass ich da irgendetwas dagegen tun könnte, weil ich sie überhaupt nicht mitbekomme. Diese Lücke, die ist schon vergangenes Jahr im Dezember entdeckt und an Huawei gemeldet worden. Aber es ist nichts passiert. Und der Mann, der diese Lücke entdeckt und gemeldet hat, der hat dann angedroht, dass er zum 31. Mai das veröffentlichen will. Und daraufhin hat dann Huawei endlich mal reagiert und hat da ein bisschen da rumgeblubbert. Aber ein Update haben sie bis heute noch nicht. Man muss sich das mal überlegen. Man kann also, es gibt noch andere Methoden, die noch einfacher sind als das, was ich beschrieben habe. Man kann also über einen fremden Surfstick kommunizieren, SMS versenden, kostenpflichtig und so weiter. Und Huawei weiß es und tut über fünf Monate lang gar nichts. Überhaupt nichts. Kinder, sollte man nicht irgendwie sagen, von dem Laden kaufe ich nichts mehr? Also ich habe mir das auf die Fahnen geschrieben. Das ist kein Boykottaufruf, im Gegenteil. Wer das will, der, dass er für andere Leute SMSen bezahlt und sowas, der soll es ja gerne tun. Aber eigentlich muss man sich ein bisschen von sowas distanzieren. Es ist doch klar, dass sie ihre Entwicklungsabteilung sofort ohne weiteren Verzug auf diese Lücke draufhetzen und dann ein Update machen. Man kann das Betriebssystem von dem Stick updaten. Ist überhaupt keine Schwierigkeit. Steckt ja sogar im USB-Port meines Club-Computers drin, wenn ich so einen habe. Naja, so sind sie eben, die Firmen. Geld verdienen und möglichst dünn drüber. Auf ja keinen Fall irgendwas etwas zugeben in der Öffentlichkeit, einen Fehler, und dann noch Geld dafür ausgeben, damit der eigene Kunde sicherer surfen kann. Nee. Wo kommen wir denn da hin? Das ist irgendwo ein Film aus einer anderen Welt. Ein Paralleluniversum oder so.
Ja gut, Huawei ist ja sowieso immer wieder in der Kritik, weil sie angeblich sehr eng mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten. Die Amerikaner schimpfen sehr gegen Huawei und ZTE und überlegen, ob man nicht die Netzwerkinfrastruktur, die die haben, soll man sagen, rausschmeißt, also nicht mehr einsetzen will. Damit müssen dann auch die chinesischen Firmen leben. Mhm. Dass dieser Cyberwar, der zwischen USA und China zurzeit tobt, dass die auch damit in Mitleidenschaft gezogen werden. Allerdings ist so eine Nachlässigkeit, eine gemeldete Sicherheitslücke nicht zu beheben, nicht zu verstehen.
Nö, nicht zu akzeptieren.
Ich meine, wenn Microsoft sagt, wir machen für XP nichts mehr, außer für das Embedded PC, das in den Bankautomaten drin ist, dann ist das zu verstehen. Das ist seit ein paar Jahren angekündigt und man hat Alternativen dazu für das Desktop-Betriebssystem. Man kann entweder auf Windows 7, Windows 8 umweichen oder auf Linux ausweichen und hat dann damit sichere Lösungen.
Naja. Aber wenn man auf jeden Fall bin ich stolz auf unseren Bundesnachrichtendienst. Die wollen endlich mit unseren amerikanischen Freunden zusammenarbeiten. Der BND und die NSA, die wollen da ein neues Programm auflegen, und die ganzen sozialen, teilweise auch nicht sozialen, hätte ich fast was anderes gesagt, Netzwerke strenger und live überwachen, also Twitter, Facebook und Co. Soll da überwacht werden. Das kostet ja auch nicht viel, das sind gerade mal so 300 Millionen Euro, die der BND dann dafür braucht. Und man macht ja auch nichts Schlimmes. Es werden hier nur Metadaten dann überwacht und gescannt. Also man schützt die Privatsphäre des einzelnen Users. Dass man das dennoch zurückverfolgen kann, wird tunlichst verschwiegen. Dass man hier Profile erstellen kann und auch im Nachhinein noch herausbekommen kann, wer wem wann was gemacht und gesagt hat. Das ist ja im Grunde genommen auch nur ein kleines Nachmachen des großen Bruders. Ich hätte fast Vorbild gesagt, muss man fast annehmen bei diesen Aktivitäten. Denn die NSA, die scannt ja täglich nach eigenen Angaben etwa 6 Milliarden solcher Metadaten. 6 Milliarden. Wie viele Menschen haben wir auf der Erde? 7? Da wissen wir ungefähr, was das für ein Volumen hat. Ja, und jetzt wollen also unsere Schlapphüte da auch nicht zurückstehen. Und das spielt ja überhaupt keine Rolle mit Ausspionieren und sonst was und Brechen von Gesetzen bei uns in Deutschland. Und mit solchen Leuten arbeitet man zusammen. Toll.
Ja, man will anscheinend hinter den anderen nicht zurückstehen. Die Engländer und die Amerikaner machen es ja sehr ausgiebig. Böse Zungen sagen ja, wenn die BND so weitermacht, fällt er sogar noch hinter Italien oder Spanien zurück. Und das möchte man nicht entgehen lassen. Man möchte mindestens genauso gut ausgerüstet sein wie die anderen Geheimdienste.
Tja, meine Ausrüstung ist ein Daumenmann jeder Hand und den tue ich jetzt nach oben mit der Bitte, einfach mal in unseren Shop zu gucken, ob ihr irgendwas brauchen könnt, was euch gefällt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich denke, der Heinz möchte sich auch verabschieden.
Ja, ich möchte mich vielmals bedanken bei Ihnen, empfehle den Shop und sage Tschüss.
Und Tschüss.